Das sind natürlich Grundstücke, die dann, ja, ich sag mal so, dieses Manko haben, dann oft sehr günstig im Einkauf sind. Mhm. Da kannst du natürlich dann halt dann durch eine Aufwertung, allein wenn du den Müll da runterholst, kannst du halt schon ganz anders den Wert krass steigern.
Eine Frage jetzt, die mir die ganze Zeit schon im Kopf rumschwankt und ich wusste nicht, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um sie endlich zu stellen. Wie finanziere ich das Ganze?
Also starten kannst du im Prinzip, ich habe schon Baugrundstück für 100 Euro gekauft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cashflow Conference Podcast Serie. Wir sitzen heute wieder mal im Cashflow Conference Office und haben einen Gast bei uns, der ganz entsprechend seiner Kleidung auch sein Business macht. Herzlich willkommen, du bist in grün da. Ja. Vielleicht willst du dich einfach mal selber kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen.
Ja, vielen Dank, Tobi. Ja, ich bin der Marco, Geschäftsführer und Gründer von Waldbund. Und ja, wir sind im Prinzip im Wald aktiv, unter anderem. Aber grundsätzlich machen wir alles, was mit Grund und Boden zu tun hat. Also wir bieten ein Ausbildungsprogramm für Investoren, die Lust haben, in Grund und Boden zu investieren, was ja eigentlich ein sehr konservatives Investment ist. Machen aber auch selber Landflipping in der GmbH. Ich habe selber über 100 Grundstücke im Bestand privat jetzt in den letzten Jahren mir zugelegt, ganz unterschiedliche Grundstückstypen und da interessante Strategien festgestellt, die ja, reproduzierbar sind und immer wieder, wenn man die Parameter beachtet, wiederholbar sind.
Oh, spannend. Ja. Landflipping ist mir vor kurzem das erste Mal erst vor die Füße gefallen über den netten Jack Bosch aus Phoenix. Der ehemalige Deutsche, der inzwischen aber gar kein Deutsch mehr ist und auch schon ganz lange nicht mehr hier, der auch auf der Cashflow Conference sein wird, neben dir. Da ist das Thema mir das erste Mal in die Hände gefallen, als ich auch gesehen habe, wie er wirklich gesagt hat, hey, schau mal, wie viele Leute machen Immobilien. Und wie viele Leute machen nur dieses Landthema? Und ist es nicht schlauer, im Markt aktiv zu sein, in dem die Konkurrenz um ein Vielfaches niedriger ist? Und das fand ich einen super spannenden Ansatz. Aber bevor wir da jetzt zu tief in das Game mal direkt einsteigen, vielleicht mal vorneweg noch ein bisschen Infos zu dir als Person. Wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Vielleicht, dass wir ein bisschen einordnen können, wie vielleicht auch das Ganze zustande gekommen ist für dich.
Ja, also ich komme aus dem schönen Köln. Da wohne ich zurzeit. Ursprünglich geboren bin ich mal irgendwann im tiefen Siegerland.
Siegerland?
Genau.
Das habe ich noch gar nie gehört. Das ist bei Siegen?
Genau, richtig. Okay. Das ist das Siegerland bei Siegen,
Logisch zusammengefolgert, ganz schnell.
Genau. Und da komme ich vom Dorf. Ne? Mhm. Also bin ich wirklich in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und dann hat es mich in die Stadt gezogen, ja.
Also eine grundsätzliche Naturverbundenheit war, sagen wir mal, geburtsmäßig vorhanden.
Ja, absolut. Ich bin als Junge immer im Wald gewesen oder draußen. Das war also komplett das Gegenteil wie jetzt heute. Also wenn ich bin mal froh, wenn ich den mal rausbekomme, dann mache ich mir so, wenn der draußen ist und nach 2 Stunden nicht wieder da ist, dann denke ich, okay, krass, wo ist der jetzt? Und dann rufe ich den an, weil der die ganze Zeit nur zu Hause ist. Und
krasses Phänomen. Also meine Jugend war auch, ich habe meinen Schulranzen vielleicht zu Hause abgeschmissen und war weg. Stunden. Eigentlich bis abends. Und das meine ganze Jugend war so. Ich war also erst unterwegs mit Freunden, dann habe ich Sachen angezündet, dann war ich auf dem Skatepark und irgendwie musste. Das Einzige, wo ich vom Skatepark zurückgefahren bin, tatsächlich war, um Dragon Ball Z anzuschauen.
Ja.
Weil das war krass. Ja. Mit Son Goku, das musste ich sehen.
Okay.
Die Enttäuschung war groß, als der Kinofilm nicht geil war.
Ja.
Aber ich war auch nur draußen. Mhm. Also mein ganzes Leben hat sich draußen abgespielt.
Ja.
Und du sagst jetzt, dein Sohnemann ist mehr drin als draußen.
Ja, genau das absolute Gegenteil. Also das
was
ist
macht es mit dir?
Ja, es ist schon eine Herausforderung.
Ja.
Es ist eine große Herausforderung. Also ich nehme ihn auch gerne immer mit auf Grundstück oder so. Wir haben auch schon, wenn wir jetzt Besichtigungen oder so machen, oder ich habe ja auch mal das eine oder andere auf dem Grundstück zu erledigen.
Mal kurze Frage. Wie mache ich denn eine Besichtigung von einem Grundstück? Ich laufe halt drüber und sage, cool, jetzt hier ist das Ölfeld, da sind die... Also ich meine, viele Grundstücke sind ja relativ, also
ja,
es ist relativ eintönig sozusagen, du hast halt dein Grundstück.
Ja, genau. Also deswegen, ich habe auch viele Grundstücke gekauft, ohne sie je gesehen zu haben. Also man kann theoretisch alle Informationen online abrufen, plus wenn man vertrauensvolles
Geoportale, Verhältnis. Geoportale, diese ganzen Kram.
Genau, wenn ich Fotos habe, die müssen natürlich aktuell sein im besten Fall. Wenn ich jetzt keine Sachen habe, die auf dem Grundstück draufstehen, ist auch wichtig, weil du musst immer gucken wegen Verkehrssicherungspflicht. Wenn du
das heißt, Baum hast. Eine alte Mühle oder sowas?
Also Gebäude an sich ist immer ein bisschen spannend.
Positiv oder negativ?
Kommt drauf an.
Okay. aber was positiv könnte ich mir vorstellen, weil du ein Baurecht hast, was du vielleicht nutzen kannst.
Genau, wenn das denn da ist. Und also wenn sowas wie Bestandsschutz existiert, ne, dann ist
es... Denkmalschutz im Idealfall, gell, ist dann ganz toll.
Dann, ja, das hat dann wieder eine andere Seite. Also das hat es sowieso meistens. Ne? Also und dann ist es wirklich in der Einzelheit zu klären, gerade in Absprache dann mit der Gemeinde, was deren Plan auch damit ist. Und das kläre ich immer früh genug ab, um auch wirklich einen klaren Case zu schaffen. Und ja, vertrauensvolles.
So Mustercase müssen wir nachher einmal durchgehen, ja, aber jetzt bleiben genau. Wir erstmal da.
Vertrauensvolles Verhältnis zum Verkäufer, das ist auch noch sehr wichtig. Also da muss ich direkt ein gutes Gefühl haben, dass ich, weil, wenn ihr zum Beispiel, auch kann ja auch mal sein, dass eine kleine Bebauung ist und die ist verschlossen oder so. Und
was
ich
heißt verschlossen?
Jetzt eine Gartenlaube oder sowas, wenn die abschließbar ist. Dann mache ich das zum Beispiel so, dass ich dann auch den Verkäufer dann mit ins Boot direkt nehme, dass er dann an den Pächter dann das Grundstück übergeben kann. Also dann habe ich direkt jemanden, der quasi das Grundstück übergibt, ohne dass ich überhaupt jemals dahin muss.
Aber hast du kein Interesse, dann die verschlossene Gartenlaube mit den vermeintlichen Schätzen da drin aufzusprengen und zu schauen, was da geht?
Habe ich auch schon oft genug gemacht.
Und hast du schon was Geiles gefunden?
Ja, also ich habe schon richtig krasse Sachen gefunden.
Sag mal.
Ja, also ich habe schon eine scharfe Waffe gefunden.
Okay, geladen quasi so?
Nee, die waren zum Glück nicht
geladen. Also ein Gewehr, ein Jägergewehr wahrscheinlich oder so?
Nee, es war eine Handfeuerwaffe, also eine kleine
Handfeuerwaffe. So eine handliche.
Ja.
Auch abgefahren.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich habe so eine ähnliche Geschichte mit unserem Club. Da stand ein Bus davor und da hat der Busfahrer dann halt aufgeräumt, als die Partygäste im Bus waren, kam dann zu uns mit so einer Plastiktüte und hat gesagt, hey, hier ist eine Knarre drin.
Okay.
Und so, alright. Und dann haben wir die Cops gerufen und die haben die angeguckt, okay, die ist geladen, haben die entladen, haben sie wieder reingemacht, die Tüte wieder an die gleiche Stelle gelegt, gewartet, bis die Jungs und Mädels sich reinsetzen und haben den kleinen Boy dann rausgeholt, den 18-Jährigen, der gedacht hat, man nimmt halt mal eine Knarre mit. Krass. Weiß ja nie, vielleicht gibt's Ärger.
Ja.
So okay, du hast eine Knarre gefunden. Was hast du noch gefunden? Vielleicht einen guten Oldtimer-Porsche oder irgendwelche anderen tollen Sachen?
Also, ja, wertvolle Dinge eigentlich.
Rasenmäher.
Ja, Rasenmäher natürlich. Also ganz, ganz alte Rasenmäher. Sehr, sehr kaputte Rasenmäher.
Vielleicht schon Oldtimer fast.
Sind so auch so Rasenmäher, die eigentlich, das sieht erst aus so wie so ein Erdhügel, der ein bisschen verwachsen ist.
Ah,
und
ja.
Dann ist so mit Dornen und so. Und dann sagst du, okay, das ist ein Rasenmäher.
Used to be.
Ja.
Geil.
Ja. Genau, ja, das sind natürlich Grundstücke, die dann, ja, ich sag mal so, dieses Manko haben, dann oft sehr günstig im Einkauf sind. Da kannst du natürlich dann halt dann durch eine Aufwertung, allein wenn du den Müll da runterholst, kannst du halt schon ganz anders den Wert krass steigern.
Ja. Jetzt sind wir schon dabei, da müssen wir da auch reingehen, weil ich bin natürlich intensiv, so wie die Zuhörer, im Cashflow interessiert und an den Zahlen, Daten, Fakten, die sich bei sowas ergeben. Ich bin absoluter Newbie in dem Game. Jetzt komme ich zu dir und sage, hey, Bro, lass mal Grundstücke kaufen und die verpachten. Wie würde das ablaufen? Also wie würdest du jetzt sagen, beschreibst du einen Kunden so einen Prozess von ich habe nichts zu, ich habe mal mein erstes Grundstück gekauft, das ich verpachte?
Ja, also das Wichtigste am Anfang erstmal zu gucken, okay, was sind denn die Voraussetzungen? Was willst du überhaupt? Was ist dein Motiv? Will ich jetzt?
Unser Motiv ist jetzt, machen wir hier Cashflow.
Cashflow, okay. Dann ist natürlich wichtig, also Voraussetzungen, da meine ich immer Kapital, Kompetenzen und Kontakte. Das heißt, gibt es eventuell Kontakte zum Beispiel zu Grundbesitzern oder Menschen, die viel mit Grundbesitzern zu tun haben?
Ja.
Jetzt Makler zum Beispiel.
Gibt es Makler, die quasi spezialisiert sind auf Grund?
Genau.
So sagen, hey, ich vercheck Waldgrundstücke, ich vercheck Wiesengrundstücke.
Das sind weniger, aber die gibt es.
Okay. Und das macht natürlich auch Sinn, mit denen zu arbeiten, oder?
Auf jeden Fall. Aber es macht generell Sinn, mit jedem Makler zu arbeiten, weil die nämlich regelmäßig, die kennen die Grundbesitzer, die Häuser verkaufen. Und
die werden die Teile nicht los, gell?
Genau.
Ja.
Die kriegen die angeboten und die haben, für die ist das uninteressant, weil die halt von der Provision da nichts
ziehen können. Meine super unwissende Brille jetzt würde auch sagen, hey, guck mal, wir kaufen hier zwei Mehrfamilienhäuser und dann ist da so ein, für mich sagen wir mal, belastendes Waldgrundstück daneben dabei, würde ich sagen, oh, wir müssen das mitkaufen, dann kaufen wir die Mehrfamilienhäuser vielleicht gar nicht.
Ja. Ja, genau, das
ist. Und jetzt erklärst du uns gleich, Vorsicht aufpassen, wie man daraus dann auch wirklich cool einen Ertrag generieren kann.
Genau, das ist das genau das Thema. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel ein Waldgrundstück hast, also als nächstes wäre dann im Schritt erstmal zu gucken, neben den Voraussetzungen, was hast du für eine Grundstücksart, die dich anzieht. Ne? Wenn das jetzt zum Beispiel Wald ist, dann muss man gucken, okay, was willst du mit dem Wald machen? Ne? Willst du das, also wenn du
sagst, Cashflow. Gib uns da gerne mal ein bisschen Input dazu. Gib uns gerne mal ein bisschen Input.
Also, wenn du sagst,
vielleicht auch, was es für Grundstückstypen gibt. Mir fällt jetzt ein Wiese-Wald.
Genau.
Gibt es vielleicht noch fünf andere?
Also bei Wiese muss man auch differenzieren. Generell muss man immer differenzieren. Also Wald ist nicht gleich Wald. Es gibt auch Wald, da steht nichts mehr drauf. Ne? Dann sagt man trotzdem, es ist Wald, weil es als Wald ausgewiesen ist, als Waldgrundstück. Ne? Aber es gibt natürlich auch Wald, der ist 150 Jahre alt und ist halt mit einem Laubwald vom Holzwert halt schon sehr, sehr hochwertig. Ne? Aber wenn du dann so einen Nadelholzwald hast, der gebeutelt ist, jetzt auch aufgrund des Klimawandels dann und der Schädlinge, das ist dann eine ganz andere Wertigkeit. Und das musst du natürlich erstmal. Das
wird die Besichtigung ein bisschen differenzierter schon.
Genau. Das musst du natürlich erstmal überhaupt, was habe ich da für einen Wald? Wie alt ist der Wald? Und was für ein Zustand ist der Wald? Ne? Dann aber natürlich auch, was ist das für eine Topografie? Ne? Habe ich jetzt ein Hanggrundstück oder habe ich ein Steilhanggrundstück?
Das ist ein bisschen schwieriger da. genau. aktiv zu werden, oder?
Also das ist, da gibt's, muss man unterscheiden, ne? Weil es natürlich klar, wenn man jetzt das bewirtschaften will, es eine andere Voraussetzung oder eine andere Herangehensweise erfordert. Ist aber auch immer die Frage, will man es überhaupt bewirtschaften? Ja, ja. Ne? Also mein persönlicher Gedanke ist immer der, ich möchte den Wald so lange wie es geht erhalten. Mhm. Und dann eher von den ja, von dem Wert, der von ihm geschaffen wird, halt partizipieren. Das heißt, der Wald macht ja vieles für uns. Also es ist ja nicht nur CO2-Bindungskapazität, ist ja auch die Wasserfiltervorleistung. Ne? Ich habe schon mal so schätzhalber so ein Reel gemacht, wo ich den Wasserwerken einen Brief schreibe, ob sie mir eventuell für die Vorfilterleistung meines Waldes mir eine Entschädigung zahlen
wollen. Und? So. Zahlen sie? Nee. Hast du den Brief geschickt oder war es nur?
Ja, ich hab das als Reel gemacht und habe das ja so vorkonzipiert. Aber natürlich ist das...
Ich würde es mal abschicken.
Ja.
Ein Freund von mir hat mir gestern erzählt, er wurde mit einem Motorrad geblitzt, das so alt und gammelig aussieht. Mhm. Und dann hat er dem Amt erstmal geschrieben, das hat nur 10 PS, das kann gar nicht so schnell fahren. Und dann haben die aber nur zurückgeschrieben, hey, zahl einfach deine scheiß Blitzerrechnung.
Ja, okay, das ist nachvollziehbar.
Mhm, ja. So, jetzt hast du da kurz was angetriggert, was mich interessiert, weil wenn ich jetzt eine große Solaranlage baue und grünen Strom erzeuge, kriege ich CO2-Zertifikate. Kriege ich irgendwelche Zertifikate, wenn ich ein Hardcore-Waldbetreiber bin?
Also du hast im Moment keine verbindliche Regulierung in Deutschland. Mhm. Es gibt aber, ich sag mal, Bewegungen, die jetzt gerade auch von der EU vorangegeben werden, die extrem in diesen Bereich natürlich reingehen. Du hast verschiedene andere Möglichkeiten. Erstmal hast du komplett den freiwilligen Markt, ne, der schon allein hochspannend ist mit Kooperation mit Unternehmen, ne? Partnerschaft mit Unternehmen, wenn die sagen, hier, das ist der Firmenwald XY von der Firma.
Spannend. Dafür kannst du deine Rendite nochmal ein bisschen optimieren. Genau.
Also du kannst das Marketing natürlich auch für die machen, ne? Kannst verschiedene Pakete schnüren, ja. Erstmal ist natürlich spannend, wenn der Wald natürlich direkt in der Nähe der Firma liegt. Ne?
Total, ja.
Sie können das nämlich gleichzeitig dann auch als Erholungsfläche nutzen. Mhm. Dann haben die quasi von ihrem Unternehmen ihren eigenen Wald, wo die reingehen können und den nutzen können.
Breakout Room.
Ja, richtig, genau. Und das ist...
Breakout Forest.
Ja, genau. Also einfach mal abzuschalten und mal ein bisschen Energie zu tanken.
Falls du das als Produktname haben möchtest, Breakout Forest, übertrage ich dir hiermit die Rechte.
Danke. Okay. Gut, dass es aufgezeichnet ist.
Ja, das kann jetzt keiner mehr widersprechen. Da habe ich vor Gericht dann auch keine Chance in 14 Jahren.
Sehr gut.
Ja.
Ja, genau. Und also das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile, wir haben Partner, die mittlerweile Software dafür bauen, wo das halt komplett alles dokumentiert wird, also wirklich genau jede Firma halt komplett seinen Fußabdruck nachvollziehen kann. Und auch Projekte dann, wir können deutschlandweit, können wir Pflanzaktionen durchführen.
Das heißt, du kannst quasi den hier ins ESG-Reporting rein,
genau,
den Punkt da reinschieben.
Genau, also die übernehmen das alles. Die machen das komplette Reporting, also komplett die Firma und dann halt auch mit den Maßnahmen, auch den Wald kannst du ja dann an die Firma koppeln. Mhm. Ne? Und dann wird es halt richtig spannend, gerade wenn du das dann halt da wirksam machen kannst.
Spannend. So, jetzt nochmal ganz kurz zum Wald. Es gibt Laubwald, es gibt Nadelwald, es gibt Wald, den ich bewirtschafte, Wald, den ich, sagen wir mal, einfach verurwalden lasse. Mhm. Was dein Style ist, so ein bisschen, habe ich richtig verstanden?
Genau, ja. Auch da gibt es verschiedene Methoden. Ne? Also man kann einmal ganz klassisch stilllegen lassen, ne? Dass man jetzt sagt, okay, der Wald, da wird jetzt nichts mehr gemacht. Ne?
Der lebt einfach, wie es gedacht war.
Genau, und dann kann ich aber auch so ein Kombimodell machen. Also ich also eine Teilbewirtschaftung mache, also einen Bewirtschaftungsvertrag mit jemandem, der den pachtet und da halt nachhaltig das Ganze bewirtschaftet.
Mhm. Wer ist das dann? Irgendwelche Forstbetriebe? Oder?
Ja, oder ich sag mal, meistens Privatleute, die halt ein bisschen was für den Eigenbedarf haben wollen. Ne? Oder halt, klar, wenn das jetzt Holzverarbeiter, das kommt nämlich auch, das ist die Freizeitindustrie dann. Ne? Das ist nämlich auch sehr interessant, weil du da kannst du auch sehr, sehr gute Renditen machen. Ne? Also Bushcrafting wird ja was sagen, ne? Seven vs. Wild.
Ja.
Und
Mr. Prepper.
Genau, das ist.
Ich sehe schon den Social Media Account von Mr. Prepper. Den gibt es wahrscheinlich schon in Amerika sehr intensiv. Der hat bestimmt auch viele Pumpguns.
Okay, den kenne ich jetzt nicht, aber.
Ich auch nicht, aber ich bin sicher, den gibt's.
Bestimmt, ja. Seven vs. Wild ist auf jeden Fall ja auch in Deutschland auch eine größere Geschichte.
Ah ja, spannend, ja.
Ja. Und das ist halt nur eine von vier Möglichkeiten. Es gibt ja eine Menge, die, ich sag mal, entweder über Vereine oder über eigene Unternehmen halt diese Flächen suchen. Und wir machen ja nicht nur Wald, wir machen ja alles erstmal. Wir gucken ja wirklich, was ist, ich nenne es Rendite-Meter-System. Ich gucke, was ist auf den einzelnen Quadratmeter. Und das ist halt auch ein Problem, was viele haben, dass sie immer in diesen Clustern unterwegs sind. Dass sie denken, ja, Wald ist da, um Holz zu machen. Ja, oder ist als eine Belastung.
Ist
oder
doch eigentlich geil für dich, dass sie in den Clustern unterwegs sind, oder?
Ja, weil ich kann das quasi komplett aufschlüsseln.
Die Nische für dich auf.
Ja, genau. Das im Grunde ist das so. Das hat überhaupt
ein Glaubenssatzproblem wieder. Ja, das habe ich auch. Und heute lerne ich viel dazu. Aber nicht nur ich, sondern vielleicht auch ein paar Zuhörer. Ja. Was ja ganz cool ist. Und auf der Cashflow Conference werden sie auch noch eine Menge zuhören. Können von dir, weil da gibt's von dir auch noch feinen Input.
Genau, da werden wir auch richtig was machen.
Ja, ich freue mich da auch total drauf, tatsächlich, weil ich immer ein großer Fan bin davon, weil Klar, die Immobilie als Cashflow-Objekt kennt jeder. Das ist ein bisschen Mainstream, davon erzähle ich auch den ganzen Tag. Aber es gibt so viele andere Sachen, die dazu auch noch relevant sind, wo man sagen kann, hey, vielleicht fühle ich mich da auch ein bisschen wohler.
Ja.
Weil das könnte man ja auch ein bisschen unter diesen Purpose- und Naturschutzgedanken dein Forest Game noch ein bisschen anders bewerten, weil es einfach super, super geil ist für die Umwelt.
Ja, also meine Herangehensweise ist auch, dass ich jedem auch diesen Raum geben möchte. Also sich natürlich selber zu fragen, will ich so in Richtung Naturschutz gehen? Und da gibt es ja auch dann wieder, ich habe ja noch gar nicht jetzt über Ökopunkte gesprochen. Mhm. Ne? Also wenn man da mal schaut, was da auch für Möglichkeiten sind, das Ganze zu monetarisieren, das ist der Wahnsinn. Also wenn ich jetzt mit Beispielen anfange,
Lass uns noch kurz bei den Waldwiesentypen bleiben, damit wir einmal so ein bisschen einen Überblick kriegen, was gibt's? Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Denkmalgeschützt, Denkmalschutz, Pflegeheim, was ich meine?
Ja.
Dass wir so einmal so ein bisschen einen Blick dafür kriegen, was es da so alles gibt.
Ja.
Gibt es beim Wald noch was, wo du sagen würdest, das würdest du differenzieren, oder würdest du dann sagen, hey, da gibt es noch die und die andere Kategorie, Wiese, Acker, Feld?
Ja, was dann natürlich immer eine Rolle spielt, ist der Standort. Ne? Mhm. Also jedes Grundstück ist ja ein Ort. Ort irgendwo in Deutschland.
Ja.
Und da kommt es natürlich drauf an.
Du machst das nur in Deutschland?
Ja, mache es nur in Deutschland. Mhm. Und da kommt es natürlich drauf an, wo liegt das in Deutschland, ne? Weil das ist schon mal sehr, sehr unterschiedlich. Das ist beim Wald, gibt es für ganz Deutschland ein Gesetz, und es gibt aber auch für jedes Bundesland ein eigenes Waldgesetz nochmal.
Das ist sehr unterschiedlich?
Ja.
Okay. Das kann auch sehr vorteilhaft sein,
also, weil
du sagst, ich kann Vorteile regional irgendwie ausspielen.
Genau. Und das ist halt auch das, wo dann dieser Wissensvorsprung halt wieder so viel ausmacht, wenn du genau weißt, wo du Wald kaufen musst, um es für welchen Zweck halt zu nutzen oder zu verpachten oder zu vermarkten, kannst du halt gezielt das machen. Ne? Und das eröffnet halt diesen Horizont, ja.
Wenn wir jetzt vom Wald weggehen und sagen, hey, hier ist eine Wiese. Hm. Für mich ist es Wiese gleich Wiese. Vielleicht unterscheide ich noch zwischen, das ist einfach eine Wiese, die da so vor sich hingedeiht, und es ist eine Wiese, die vielleicht eine Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird.
Ja.
Bist du da auch aktiv?
Also ja, ich habe sehr, sehr viele Wiesen, und Wiese ist halt auch wieder ganz was Eigenes.
Kriegst du Bienenpunkte.
Es gibt ja Dauergrünland, sage ich jetzt mal.
Dauergrünland. Ihr habt geile Wörter, das gefällt mir.
Ja.
Das kriege ich ein ganz neues Wording. Ich mag es auch immer, wenn ich mit so Consultants spreche oder mit, keine Ahnung, so M&A-Leuten oder Private Equity oder Venture Capital, jeder hat so seinen eigenen Speak, Wording, ist das so witzig?
Genau.
Okay, Dauergrünland, das hört sich für mich eigentlich an wie so eine Episode bei Herr der Ringe, aber machen wir mal weiter im Dauergrünland.
Ja, also dann, was jeder auch kennt, ist halt natürlich Ackerland, ne? Also klassische Anbaufläche.
Ja.
Und dann musst du immer gucken, aus welcher Perspektive siehst du das Ganze wieder Stichwort Clusterdenken, ne? Wenn du es aus der Sichtweise des Bauern siehst, dann fragt er sich natürlich, was kann ich hier machen, was kann ich hier anbauen oder wie viel Heu kann ich jetzt hier machen? Ne?
Das heißt, Heu, eher Wiese, Ackerland, keine Ahnung.
Ja.
Brokkoli.
Ja, also natürlich, also da muss man auch sagen, und da jetzt auch wieder, um die Unterschiede in ganz Deutschland aufzugreifen, hast du eine Range, sage ich mal, auf den Hektar, jetzt nur mal auf die Pacht bezogen, von 200 bis 2000 Euro. Das ist
also Hektar sind 100 Quadratmeter?
Nein.
Sind 1000?
10.000. 10.000. Ja.
Ah ja, A sind 100 Quadratmeter.
Also 10.000, genau.
Ja, genau, okay. Ja. Und das heißt, da reden wir von 200
bis 2000.
Bis 2000, okay.
Und das ist nur mal um diese Range.
Ist leicht unter dem Quadratmeterpreis in München auf der Maximilianstraße für eine Wohnung, aber die Frage ist natürlich auch, wo ist der Einkaufspreis? Und wie kann ich daraus das Wirtschaftsverhalten, weil dann die relative Betrachtungsweise relevant wird. Und
genau, das ist letztendlich auch der Leitsatz, den wir bei uns immer mitgeben, so als roten Faden, ne, zu schauen, okay, was habe ich für eine Grundstücksart, mit welchen Qualitäten, an welchem Standort und zu welchem Einkaufspreis kaufe ich die ein und an welche Zielgruppe vermarkte ich die, zu welcher Pacht oder zu welchem Preis. Das ist quasi, woraus sich dann halt dieses Rendite-Meter-System zusammenbaut. Wo man dann halt gucken muss, okay, macht das Sinn, jetzt für den Quadratmeter so viel zu zahlen, und kann ich das dann, und was kann ich dann damit erzielen? Ne?
Ich werde es immer gerne gefragt, und ich sage, ich kann es nicht 100% beantworten, aber so ein bisschen, wenn ich in einer Lage, die du als für sinnvoll erachtest, ein Stück Wald kaufe und das auf welche Art auch immer, die du als für sinnvoll erachtest, auch vermiete, verpachte, was für Renditen erwirtschafte ich da?
Ja, also das kommt natürlich darauf an, was deine Zielrendite ist. Ne? Also wenn du sagst, 20% sind deine Zielrendite, dann kriegen wir das hin. Also bei Wald kriegen wir das hin, ja.
Und Wald ist also mehr als Wiese, wenn du das so sagst?
Nee, auf gar keinen Fall. Okay. Also du kannst mit Wiese auch noch mehr machen.
Okay.
Ne? Wenn ich jetzt die Sache mit der PV-Anlage platziere, ich denke, das ist jedem mittlerweile schon bekannt, ne? Je nachdem, wo der Einkaufspreis da ist, auf einen Hektar sind 4.000 bis 5.000 Euro im Jahr garantiert auf 20 Jahre.
Ja.
Ne? Und da kommst du auch in diesen
Bereich. Und die Realität ist, wir machen das ja, die Realität ist, dass fast alle Betreiber oder Eigentümer dieser Flächen
ja,
auch gerne mal eine Umsatzbeteiligung möchten.
Mhm, genau.
Das heißt, das verändert natürlich den Wert dieser Wiese nochmal enorm.
Genau.
Eine Frage jetzt, die mir die ganze Zeit schon im Kopf rumschwankt und ich wusste nicht, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um sie endlich zu stellen. Wie finanziere ich das Ganze?
Ja.
Also ist das EK-driven oder ist das finanzierbar?
Also ich mache das aus EK raus. Ich habe aber auch natürlich ein bisschen Fremdkapital am Anfang reingebracht.
Wie viel Geld brauche ich, um zu starten?
Also starten kannst du im Prinzip, ich habe schon Baugrundstück für 100 Euro gekauft.
Okay.
120, 150 Euro Baugrundstück, ja.
Ah ja, weil da passiert ja aus den 100 Euro viel unter Umständen.
Da passiert viel. Also das ist jetzt...
Das war vielleicht auch ein bisschen längeres Projekt, aber... Ja,
das liegt jetzt ungefähr bei 8K.
Das heißt, wenn wir die Rendite jetzt mal kurz ausrechnen, sind wir knapp über 5% pro Jahr, oder? Knapp drüber.
Also das ist ganz knapp drüber, ja.
Und blöde Frage vom ImmoPro, Grundstückshandel ist wahrscheinlich das gleiche wie Immobilienhandel, 10 Jahre Haltefrist, steuerfrei.
Richtig, wenn du es privat machst, genau.
Genau.
Ja. Sonst 3 innerhalb von 5 Jahren, sonst bist du gewerblicher
Grundstückshandel. Genau, ja klar, das ist die Objektgrenze. Das heißt, ich kann sagen, ich gehe jetzt, ich habe 10.000 Euro gespart, damit kann ich gut anfangen, sagst du.
Ja, auf jeden Fall. Also 10.000 Euro ist ein gutes Startinvest, ja.
Und hast du auch reguläre Immobilien?
Ja.
Wie würdest du die Verhältnismäßigkeit des Arbeitsaufwands von Wiese versus Wohnung einschätzen?
Ja, Katastrophe. Also
in welche Richtung ist die Katastrophe?
Eine meiner Wohnimmobilien macht mehr Arbeit.
Falsches, Bruder.
Macht mehr Arbeit als alle meine Grundstücke
zusammen.
Es ist so.
Du würdest sagen, die Nische ist super und es macht Sinn, da einfach mal Gas zu geben.
Also wer keinen Bock hat, sein Leben lang oder 20, 30 Jahre, bis so eine Immobilie abbezahlt ist oder auch 10 Jahre, bis er sie weiterverkaufen kann, für seine Vermieter die ganze Zeit parat stehen zu müssen, weil du bist permanent in dieser Bringschuld.
Die Immobilie ist keine passive Kapitalanlage. Ich sag's immer wieder, aber alle wollen es nicht hören.
Das ist aber leider das. Ich bin auch mit dieser Erwartungshaltung da reingestartet. Ich habe ja auch mal mit
Wohnimmobilie angefangen. Hast auch YouTube gesehen und dachtest,
ich bin
Millionär, eine kaufe ich und dann läuft's.
Also bei mir damals war es nicht YouTube. Ich habe ja meine erste Eigentumswohnung 2008 gekauft. Und ich habe aber auch mit diesen passiven Einnahmen...
Nee. Die hast du dann steuerfrei rausgeballert?
Die ist vorher schon gegangen.
Das Einzige,
was ich jemals aus dem Bereich der Immobilien verkauft habe, die ist vorher gegangen, weil sie gehen musste. Ja,
okay. Ja, aber das passiert. Das darf man auch nicht verschönigen. Manchmal passiert es und dann muss so eine Wohnung auch mal gehen.
Ja.
Und manchmal ist es besser, sich gegen das Kapital und für die persönliche emotionale Freiheit zu entscheiden, weil dann kann ich meine Energie wieder in was Gutes wenden. Jetzt droppe ich mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Grundstück, weil das ja ein super spannendes Thema ist. Wir haben ein bisschen über Wald gesprochen, wir haben ein bisschen über Wiese gesprochen. Wie funktioniert das mit dem Ackerland? Das heißt, ich kaufe mir dann ein Stück Ackerland, wohl wissend, dass im Umfeld viele Bauern sind, die da interessiert sind, weil sonst hätte ich es nicht gekauft.
Oh nee, das ist auch wieder das typische Clusterfrage. Also ich würde jetzt, ich habe viele meiner Ackerflächen auch an Bauern verpachtet, ja. Und das sind natürlich die in der Regel schon vorher genutzt haben und bewirtschaftet haben.
Das heißt, eigentlich nur der Eigentümer und die Benutzung war vorher und wird nachher die gleiche sein.
Also das ist in den meisten Fällen der Fall, ja. Und es wird auch schwierig umzusetzen, wenn das jetzt eine kleine Fläche ist in einem gesamtbewirtschafteten Komplex. Dann versucht man dahin zu gehen, dem Bauer zu sagen, so guck mal, das hier ist jetzt mir und du bewirtschaftest jetzt nur noch alles andere drumherum.
Ja, das macht ja auch einfach von der Arbeit her und so keinen Sinn.
Nee, und ich bin auch so, also ich kaufe jetzt auch keine Flächen mehr, wo ich in Konkurrenz gehen würde, wenn ich eine andere Nutzung anstrebe und die sich widersprechen würde mit dem, was der Bauer da ringsherum macht. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Also wenn ich solche Flächen, die ich im Bestand habe, die sind alle auch an die Bauern zur Nutzung freigegeben und zum Bewirtschaften. Und jetzt kaufe ich aber die Flächen, die halt nicht in Konkurrenz stehen und gucke dann, was ich damit machen kann. Und da gibt es halt Möglichkeiten, die jetzt gar nicht so in den Bereich der Landwirtschaft gehen, sondern gerade bei Ackerland ist es super interessant, so eine Fläche mal aufzuwerten. Also kann ich jedem mal empfehlen.
Was ist denn aufwerten?
Ja,
aufwerten. In dem Zusammenhang, jetzt, ich bin ja auch Projektentwickler, jetzt bist du Grundstücksentwickler.
Das ist super Frage wieder, ne? Das sieht man, dass du wenigstens ein bisschen auch aus diesem Fach schon das einordnen kannst, weil aufwerten.
Bald darf ich auch grünes Ackerland-CI tragen. Schade, Mann. Ich habe so einen grünen, dunkelgrünen Pulli. Ich hatte ihn fast an, aber es lag dann eins zu tief und mein Arm ist dann den blauen nur dran gekommen. Ja. Sonst hätte ich mir jetzt
Blau ist auch schön.
Auch noch die gleiche Farbe an.
Blau ist auch schön. Genau, benachteiligt gibt es ja quasi aus verschiedenen Perspektiven. Also einmal kann man sagen, aus der landwirtschaftlichen Sicht benachteiligt oder man sagt halt also aus der Naturschutzsicht benachteiligt. Mhm. Und Ackerland ist jetzt aus dem Bereich der Naturschutzsicht benachteiligt. Mhm. Das heißt, du hast zum Beispiel, wenn du sagst, du hast einen Acker, eine sehr niedrigwertige Fläche.
Ja.
Und diese niedrigwertige Fläche aus Sicht des Naturschutzes kannst du natürlich aufwerten. Das zum Beispiel funktioniert super über Ökopunkte. Das heißt, wenn jemand hier in Stuttgart eine Fläche versiegelt, braucht er, und so ist es ja, deutschlandweit eine Ausgleichsfläche. Mhm. Wirst du vielleicht auch schon kennen. Das heißt, du brauchst eine Fläche, die du entweder ankaufen kannst.
Wir bauen selten, also meistens arbeiten wir nur im Bestand, aber wir hatten das schon am Rande immer mal wieder.
Mhm. Ja, und dann kannst du entweder halt so eine für eine Ausgleichsfläche sorgen oder du kaufst halt Ökopunkte. Und das ist für die meisten.
Und die kannst du quasi als Eigentümer dieser Fläche verkaufen.
Genau.
Kriegst du die jedes Jahr oder einmalig?
Also
wie funktioniert das?
Genau, da musst du natürlich immer wissen, es gibt verschiedene Maßnahmen, die du machen kannst. Mit so einem Acker kannst du verschiedene Aufwertungen machen. Du kannst daraus, also erstmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu begrünen. Du kannst eine Wiese draus machen, kannst auch eine Obstbaumwiese draus machen. Und dann gibt es Rankings, wo du dann den Zustand, den du angestrebt hast, wenn du den umgesetzt hast, das wird dokumentiert und dann die Differenz dazu wird dann halt in Ökopunkten festgelegt. Mhm. Das wird dann auch dokumentiert und die Maßnahme muss dann auch auf einen gewissen Zyklus 20, 25, 30 Jahre gesichert werden.
Das heißt, ich habe eine Ackerwiese, mache daraus eine Streuobstwiese, das gibt mir dann ein Level up, ich kriege 10
Ökopunkte. Zum Beispiel 30 Ökopunkte.
Genau, 30 Ökopunkte. Mhm. Muss dann ein Foto ans Baurechtsamt schicken, ans Ökoamt.
Ja, also du gehst dann schon in den Austausch mit denen und die fahren auch schon raus.
Die schauen sich auch echt an auch.
Ja, klar.
Weil
ja.
Bei Baugenehmigungen ist nicht die Regel, dass das angeschaut wird.
Also nicht immer, in den meisten Fällen.
Okay, aber
bei mir ist es so, meine Erfahrung, dass
es schon... Wenn du einen Steinbruch anfängst zu machen, könnte es sein, dass es auffällt.
Ja, Steinbruch ist wieder auch ein ganz eigenes Thema.
Ja.
Genau, man muss halt gucken, dass man diese Wertigkeiten halt dann kennt. Das ist dann
aber auch lange Frist angelegt, sowas.
Genau, wobei dann ist ja das Interessante, was ich immer gerne empfehle, dann auch einen Bewirtschaftungsvertrag mit dem Bauern zu machen. Das heißt, man nimmt nicht die ganze Fläche von dem Grundstück, sondern nur eine Teilfläche und lässt die restliche Fläche quasi dem Bauern dann pachtfrei und der bewirtschaftet dafür die andere Fläche nicht oder schaut, dass die halt nach den Vorgaben bewirtschaftet wird. Das heißt, die wird dann statt 5-mal im Jahr, meinetwegen bei einer extensiven Begrünung, nur 2-mal im Jahr gemäht. Mhm. Und dann hast du diese Punkte erfüllt.
Beziehungsweise ist Heu wertvoll?
Jetzt kommt drauf an, für wen.
Weil ich habe mit einem gesprochen, der verkauft Heu aus der Schweiz nach China und es läuft assig.
Ja.
Weil die ihre Kühe dort mit Schweizer Heu füttern und dann das Fleisch dort teuer verkaufen.
Ja.
Im gleichen Zug habe ich mit einem gesprochen, der verkauft Alpenluft nach China.
Ja.
Es wird in Pressluftflaschen abgefüllt und nach China geschickt, im scheiß Container.
Also da gibt es die abgefahrensten
Geschichten. Deswegen frage ich mich gerade,
Regionale Produkte international vermarkten läuft immer richtig gut. Mhm. Da brauchst du aber halt natürlich auch die richtigen Kontakte und gutes Marketing und so. Ne? Das ist halt, ist eigentlich eigenes Business.
Aber jetzt für so einen Brandon Bauer, sagt er, hey, Heu, danke, habe ich genug? Oder hey?
Ja, der braucht es ja eh für...
Zum Füttern,
ja. Genau, und das ist halt, für den ist das halt, das ist halt wieder, die sind alle in ihrem Cluster, in ihrer Nische und in diesem Prozess, in diesem Tunnel halt drin, was aber auch funktioniert nach wie vor und auch die glücklich macht. Und deswegen ist es auch gut so, dass es das gibt.
Ne? Die nächste Frage freue ich mich richtig. Hey Tobi, wieso verkaufen die euch immer die Objekte so günstig? Sonst würden es die ja selber machen. Wieso kauft denn der Bauer das Ding nicht einfach, wenn es so geil ist?
Ja, das ist, also da gibt es die unterschiedlichsten Geschichten. Also natürlich gibt es dann...
Endlich kann ich zurückschlagen. Bei uns gibt es keine Antwort drauf. Ich kann nichts, ich weiß nicht warum.
Ja, also... Erstmal muss er ja Kenntnis davon haben. Ne? Erstens mal die Kenntnis, dann Step 2 wäre, versteht er sich mit dem Verkäufer gut. Das ist, dass ich auch oft, also Land, Grund und Boden ist immer eine emotionale Ebene. Mhm. Und ich habe es schon so oft erlebt, dass die Verkäufer dann sagen, eigentlich will der Bauer das kaufen, der hat mir schon den und den Preis genannt, aber der kriegt das nicht. Ich will nicht, dass der das bekommt. Also da gibt es irgendeine persönliche Fehde, die dem entgegensteht.
In dem Bereich vielleicht nochmal krasser.
Ja,
man kennt den Nachbar und der Hund hat den anderen schon mal gebissen. Genau.
Und das ist auch so, es ist in den, also ich sag mal so 70% macht vielleicht der Preis dann aus. Mhm. Aber was wirklich dann die Entscheidung hinterher bringt, die anderen 30%, und da kann es auch oft schon mal sein, wenn die emotionale Ebene besser passt, dass dann halt der Preis gar nicht so eine Rolle spielt, sondern das Emotionale. Und was ich auch sehr, sehr stark immer erlebe, ist, dass wenn einmal ein Wort gegeben wird, dass es dann auch dabei bleibt.
Oh, das ist aber schön.
Ja.
Das macht auch den Business Case für dich, glaube ich, angenehmer.
Genau. Das ist halt, also es ist wie gesagt eine emotionalere Ebene und
jetzt stelle ich noch eine heikle Frage. Hm? Ich habe einen Kumpel, den Ali, der wird auch auf der Cashflow Conference sein und der sagt mir auch, hey, ich mache das Geschäft richtig geil und nichtsdestotrotz ist der Name Ali nicht unbedingt Vorteil manchmal. Hm. Jetzt redest du davon, ich kann mir vorstellen, du bist Deutsch, die Bauern mit dir redest in Deutsch. Hm. Was passiert, wenn jetzt der Ali kommt und das Grundstück kaufen will? Das macht das Ganze doch schwieriger, ja, oder?
Ja, also das kann ich jetzt natürlich
nicht beurteilen. Politisch schwierige Frage, ich weiß, aber es ist schon relevant, weil es gibt halt viele Leute, die auch vielleicht da rein wollen in das Business, aber vielleicht, also A, ich könnte mir vorstellen, dass auch Frauen es schwieriger haben unter Umständen. Kann ich nicht einschätzen, das kannst du vielleicht einordnen. Und B, halt gerade sowas.
Also das Interessante ist, dass ich auch schon Grundstücke von, ja, von, ich sag mal, Türken gekauft habe, Grundstücke von Griechen gekauft habe, Grundstücke von Italienern gekauft habe, also die aus ursprünglich von dort kommen. Für mich ist das so, also ich kaufe die Grundstücke genauso gerne, wie ich sie von einem Deutschen kaufe.
Ja, ja, klar, das aus deiner Perspektive logisch, aber ich glaube, wenn du jetzt in das Game rein willst und kaufen willst, weil wenn du das jetzt so beschreibst, kann ich mir gut vorstellen, dass die Fetteliswirtschaft, die vor Ort herrscht, halt schon einfach intensiv ist.
Also ich tue mir schwer damit, da jetzt...
aber du hast keine Erfahrungswerte.
Also ich habe erstens mal überhaupt keine Erfahrungswerte dazu, weil ich halt... Ich
habe nur gedacht, vielleicht ist dir sowas schon mal vorgekommen.
Nee, also das kann ich absolut ich frag jetzt aus keinem Beispiel
gerne hin, wo es weh tut.
Ja, nee, aber ich finde die Frage, klar, die ist natürlich politisch, wobei halt, ja, ich denke... es ist viel auch die Frage, wie man selber so daran geht, ne?
Also, ja, das stimmt.
Das letztendlich ist.
Ich habe tatsächlich gerade drüber nachgedacht, wie gehe ich selber da dran? Und dann dachte ich so ein Defender, um mit denen zu sprechen, ist besser als einen C63 AMG. Oder eine alte G-Klasse.
Ja.
Also, was fährt man? Oder der Suzuki wird auch gern genommen, die Mini-G-Klasse, genau. Die sehe ich bei Förstern häufig.
Ja, also tatsächlich, ich fahre aktuell einen Skoda Fabia. Mhm.
Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert.
Also im Wald ist es natürlich grottig. Ich fahre dann immer so bis vor den Wald und den Rest gehe ich sehr gerne zu Fuß. Es ist tatsächlich so,
Du könntest dir doch so ein mega E-Bike Motocross kaufen.
Ich würde gar kein Auto fahren, wenn ich einen Teil von meiner Familie so weit weg wohnen würde, dass ich da regelmäßig mal vorbeischauen müsste und die Anbindung
halt so grottig ist. Ich fahre hier tatsächlich in der Innenstadt auch kein Auto mehr. Ich fahre nur noch Leimroller, weil wenn ich von zu Hause her laufe, brauche ich so 10, 15 Minuten und wenn ich im Auto fahre, 20, weil halt ich so...
Und ich muss halt einfach sagen, ich kaufe mir lieber Land. Mhm. Also wenn ich 10, 20 übrig habe, dann kaufe ich mir auch, ich denke immer, oh ja, das ist ja ein schönes Auto oder so ein Defender, ja, ist ja eigentlich ein schönes Auto und dann überlege ich, was es kostet und was ich dafür an Land kaufen könnte.
Ja, so ging es mir mit den Uhren immer, mein ganzes Umfeld hat dann angefangen, sich Uhren zu kaufen und jedes Mal, als ich 10, 20 hatte, habe ich eine Wohnung gekauft.
Ja, genau.
Deswegen,
ist bei mir auch so, ich kaufe dann immer ein Grundstück, dafür kriege ich immer zu viele Grundstücke vor die Nase, ich komme gar nicht dazu, dass da...
Jeder, wie er Bock hat.
Ja.
Ja, genau. Ja, okay, spannend. Das heißt jetzt, mit einem Grundstück, das ich mir kaufe, ist es relativ, also sagen wir mal mit deiner Wissensbasis, relativ einfach möglich, so 20% Rendite zu generieren.
Also du musst natürlich schon einiges beachten. Mhm. Also das ist ganz
so einfach. Kannst du einen Durchschnittswert sagen, wo du sagst, hey, da kommt auch ein Anfänger zügig hin?
Ja, also was wir immer als Mindestrendite sehen, sind die 10%. Mhm. Das ist das, wenn man jetzt wirklich mit der Erwartungshaltung hingeht, Cashflow aufzubauen und dann monatliche Einnahmen zu generieren, dann auf jeden Fall mindestens 10%. Mhm. Weil sonst hast du so mal eine Inflation und dann ist halt alles,
Das heißt, du gehst mit 10.000 Euro rein, hast du 1.000, nach Steuern hast du ein bisschen weniger, aber hast vielleicht auch Bewirtschaftungskosten, die du irgendwie ansetzen kannst.
Das ist keine Ahnung.
Da kannst du vielleicht noch einen Satz dazu
Besichtigung
sagen.
Besichtigung oder so kannst du natürlich alles, also wenn du rausfährst auf die Grundstücke, kannst du natürlich alles mit gegenrechnen, ne?
Aber es gibt ja auch vielleicht den anderen Case, dass ich sage, ich kaufe ein Grundstück, das ist noch nichts und wird dann Bauerwartungsland und auf einmal ist es Bauland.
Habe ich schon zweimal gehabt jetzt.
Und das ist natürlich auch mega.
Richtig.
Weil also der Wert zwischen einem Stück Wiese und einem Wert, also für mich war bis vor unserem Gespräch, ich hatte geahnt, dass du mir geilen Input hier lieferst und uns allen auch, aber für mich war die Wiese halt eher, scheiße, ich muss mich drum kümmern, dass die gemäht wird. So, das war so der Anfängerfehler.
Ich habe noch keine Wiese gemäht.
Also wenn ich
jetzt meine aufgewertet habe.
Das ist so ein dummer Spruch wie, was ist mit Mietnomaden? Das ist ungefähr das gleiche Level an Unerfahrenheit. Aber es kann ja auch sein, du machst diesen Development Case. Also ich möchte das Ding entwickeln. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen.
Ja, genau, das gibt es ja auch. Ne? Also das gibt's. Das sind mehrere Begleiteffekte und mehrere Möglichkeiten. Das ist halt die Flexibilität, die ich auch immer wieder so zu schätzen weiß, dass du auch die Kontrolle hast. Ne? Mhm. Also du hast ja jetzt nicht eine Wohnung, die muss jetzt vermietet werden, sondern du hast ein Grundstück, da kann ja im Prinzip erstmal eine ganze Menge drauf stattfinden. Mhm. Du musst erstmal wissen, was darf da rechtlich gesetzlich drauf stattfinden, wer hat überhaupt darin Interesse, dass da was stattfindet. Ne? Also damit meine ich jetzt nicht nur Pächter, sondern auch Institutionen oder Unternehmen oder der Staat, ne? Was hat der, oder was eine Behörde halt jetzt, wie die UNB, was hat die ein Interesse daran?
Was ist die UNB?
Untere Naturschutzbehörde. Okay. Die gibt halt diese
Ich könnte sagen, der eine oder andere weiß es nicht auswendig.
Ja, okay, stimmt.
Die unter anderem halt, ich.
Die gibt im Prinzip diese Maßnahmenkataloge raus für den Naturschutz zum Aufwerten. Aber wie du schon sagst, du hast halt diese Begleiteffekte auf die Langfristigkeit gesehen, bist du immer im Profit. Ich habe noch nie ein Grundstück günstiger gekauft, als es dem Verkäufer verkauft wurde.
Gibt ja auch ein tolles Zitat dazu, gell? Ja, jetzt, das Einzige, was nicht produziert wird, ist Land.
Ja. Es gibt so viele Zitate zu Land.
Ja, aber es stimmt halt auch. Also, ja.
Die Verknappung ist halt da, genau. Und deswegen, diesen Case hast du eigentlich immer. Und wenn du dann natürlich die Entwicklung zum Bauland ansprichst, das ist natürlich dann nochmal hochspannend. Und da sind wir im Renditebereich, das ist
ja, ja der okay, Wahnsinn. Da kann man es fast gar nicht mehr darstellen.
Ja, genau.
Vor allem, wenn du im Idealfall dann auch noch die Fähigkeit hast, es selber umzusetzen und zu behalten.
Die Sache ist einfach die,
wenn du überhaupt willst, aber dann passiert es schon krass, ja.
Ja,
du bist dann, ja. Eigentlich war dein Grundstück dann umsonst, wenn du realistisch bist.
Was meinst du jetzt, wenn...
Naja, wenn ich jetzt ein Stück Wiese kaufe und dann wird es Bauland, dann war aus meiner Kalkulation das Grundstück 0 Euro.
Ja.
Also das war nichts. Dann habe ich das Grundstück geschenkt bekommen eigentlich.
Ja.
Klar, so ich muss Erschließung machen, den ganzen Kram, keine Frage, aber muss ich auch bei Bauland im Regelfall machen.
Das ist halt der Punkt der Wertschöpfung.
Mhm.
Wenn das, der Trick ist ja eigentlich beim Immobiliengame immer an einen Punkt zu kommen, bevor die massive Wertschöpfung so passiert. Ist es.
Oder die Wertschöpfung, ja genau, dass du halt selber die Wertschöpfung ausführen kannst.
Ja, genau.
Ja, vielleicht ist es ein guter Punkt nochmal, um einzusteigen in das ganze Inflationsthema und warum das sinnvoll ist und warum unsere Wirtschaft weiter wachsen kann, weil wenn du wirkliche Wertschöpfung betreibst, dann entsteht da wirklich was draus.
Ja.
Und es wird mehr wert. Und das passiert ja nicht an vielen Stellen. Manche arbeiten nicht aufgrund von Wertschöpfung, sondern von vielleicht, keine Ahnung, guten Verkaufsfähigkeiten oder so. Aber wenn du eine tatsächliche Wertschöpfung hast, dann hast du auch, glaube ich, das Thema nicht, dass du dich irgendwie drum kümmern musst, dass es funktioniert, weil das systematisch bedingt schon auf einmal wertvoll ist dann.
Ja.
Ja, das ist natürlich mega spannend.
Ja.
Mhm. So, und was machen Menschen jetzt, die Bock haben, mit dir im Wald zu chillen? Das sind deine Kurse, du bietest ja Trainings oder
genau, Coachings
dafür. Ausbildungsprogramm.
Ja, genau.
Finden die dann im Wald statt oder?
Also wir haben ein Live-Event dieses Jahr in Montabaur, die erste Waldbund-Konferenz.
Findet die dann aber in einem hoffentlich im Wald statt oder?
Nein, im Schlosshotel Montabaur.
Wann
also
ist die?
Die Kulisse ist ein bisschen angemessen, auch diesem Szenario. Am 2.11. ist die.
Ah ja, da wäre es im Wald schon unter Umständen ein bisschen kälter.
Genau.
Ja, ja gut, aber nur die Harten kommen in den Garten oder im Wald.
So sieht's aus.
Ja, cool. Also das ist auf jeden Fall mal spannend. Wenn du uns da Informationen zuschickst, können wir das gerne verteilen schon mal. Wenn ich jetzt bei dir sage, ich möchte Waldhäuptling werden, wie mache ich das?
Dann gehe ich glaube, du wärst ein guter Waldhäuptling.
Waldbund.de.
Genau, Waldbund.de.
Und finde da alles an Infos wahrscheinlich, richtig, was ich finden möchte.
Ja,
sehr spannend. Gibt es noch irgendwas, was du uns noch mitgeben möchtest, wo du sagst, hey Tobi, da haben wir nicht drüber gesprochen und das müssen die Leute auf jeden Fall wissen oder ich verrate es absichtlich nicht und erzähle es erst auf der Cashflow Conference.
Ja, das, ich denke, da habe ich auch viel mehr Zeit dann und wir haben alle mehr Zeit und alle können Fragen mitbringen und jeder kann Ideen mitbringen und da kann man richtig, also Plan ist dann einen intensiven Workshop daraus zu machen,
mega geil. Alle
abgeholt werden. Ja.
Also für alle, die sich sehr dafür interessieren, ich finde es super spannend, wenn ich es zeitlich schaffe, ich hoffe, ich schaffe es, ein voller Tag, hocke ich mich selber da rein, bei Marco und ziehe mir die ganzen Waldpartys da rein, die da so stattfinden, weil ich es ein super Thema finde. Falls ihr noch kein Ticket habt, holt es schnell nach, damit ihr das euch anschauen könnt und sobald die Workshops freigeschaltet werden zum Anmelden, würde ich euch empfehlen, das eher zeitnah zu tun, weil wenn die Plätze voll sind, sind sie voll. Cool, in diesem Sinne, vielen Dank dir.
Vielen Dank dir, dass
ich hier war. War ein tolles Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht und auch tatsächlich persönlich weitergebracht. Für alle da draußen, falls jemanden kennt, der Bock auf Wald hat, gerne mal den Podcast weiterreichen und bewerten, das hilft uns und auch dem Marco, das Waldsterben zu verhindern und die Natur zu schützen, was ganz cool ist und gleichzeitig ein bisschen Cashflow zu machen. Das ist ja immer schön, man kann ja beides miteinander kombinieren, dann hat es einen Doppeleffekt. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.